Sie hören SWR Kultur am Morgen. Wenn der amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. behauptet, Nikotin sei ein gesundheitsfördernder Stoff, der die Konzentration anrege, dann ist das ein besonders krasser Fall von Gesundheitsdesinformation. Diese Desinformation, also die Verbindung von Wissenschaft und Verschwörungstheorien, kennen wir aus der Zeit der Corona-Pandemie. Und es gibt sie tatsächlich auch bei der aktuellen dramatischen Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda. Christopher Nehring ist Desinformationsexperte. Herr Nehring, guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Nehring, welches ist die am weitesten von der Wahrheit entfernte Verschwörungserzählung in Sachen Ebola-Virus?
Es gibt so ein paar Grundbotschaften, die alle gleich weit von der Wahrheit entfernt sind. Ich glaube, die wirkungsmächtigste ist sicherlich dieselbe wie bei AIDS, Corona und sehr vielen anderen Krankheiten, nämlich die Behauptung, dass es künstlich als Biowaffe im Labor hergestellt wurde und dann planmäßig eingesetzt wurde mit politischem Ziel.
Wie entstehen diese Mythen dann jetzt im konkreten Ebola-Virus-Ausbruchfall?
Ja, das ist gar nicht so einfach auf einen Nenner zu bringen. Man muss immer gucken, wo kommt es denn jetzt gerade her, beziehungsweise wer verbreitet das? Also grundsätzlich mal hatte in den 80er Jahren die Mutter dieses falschen Narrativs, das hatte der KGB über AIDS in die Welt gesetzt, vor allem in der afrikanischen Welt. Es sei eine künstlich geschaffene amerikanische Biowaffe. Und seitdem gibt es das in verschiedenen Variationen von verschiedenen Türen verbreitet über nahezu jede große Krankheit. Speziell jetzt im Falle des Ebola-Ausbruchs in Kongo und Uganda konnte man das zum Beispiel sehen in innenpolitischen Auseinandersetzungen im Kongo, wo dem Präsidenten vorgeworfen wurde, er habe das Virus künstlich in Auftrag gegeben für ethnische Säuberungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Im größeren Kontext ist halt wichtig zu sehen, es gibt unglaublich viele Gruppen oder Einzelpersonen, die hier gezielt falsche Informationen konkret über den Ebola-Ausbruch in die Welt setzen und verbreiten mit unterschiedlichen Zielrichtungen.
Also das heißt, es gibt unterschiedliche Interessen, das kann man gar nicht so auf einen Nenner bringen.
Nee, es gibt auch unterschiedliche Publika dazu. Also zum Beispiel schon am ersten Tag, als die WHO das zum internationalen Risikofall erklärt hat, waren auf einmal US-amerikanische Gesundheitsinfluencer, wenn man sie so nennen soll, mit kruden Botschaften an dem Thema dran, die alle Verschwörungsmythen verbreitet haben oder angebliche Wundermittel verkaufen wollten. Und das eben eher auf, sagen wir mal, ein amerikanisches oder westliches Publikum gezielt hat. Vor Ort im Kongo hingegen haben sich eben verschiedene Falschinformationen über entweder die Herkunft des Virus oder die Ansteckungsgefahr oder dass er überhaupt nicht existiert, schon in lokalen Gemeinschaften, vor allem in den ländlichen Gegenden, mündlich verbreitet oder über WhatsApp-Gruppen, wo es weniger dort eben weniger Kampagne war, sondern eben sehr viel Falschinformation, die dann wiederholt und tausendfach geteilt wird.
Und was würden Sie sagen grundsätzlich, warum ist Gesundheitsdesinformation so erfolgreich? Also jetzt hier in der Demokratischen Republik Kongo, aber letztlich auch bei uns.
Gesundheit ist ein Thema, das sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Und wir wissen, im Online-Zeitalter ist Aufmerksamkeit alles, weil sie sehr leicht zu Geld zu machen ist, über Werbefinanzierung vor allem. Das heißt, Gesundheitsthemen, Krankheiten erzeugen erstmal Aufmerksamkeit, sie erzeugen oft Angst. Sie sorgen in der Regel auch gerade beim Publikum für so ein gewisses Ausmaß an Irrationalität, vor allem dann, wenn Angst ins Spiel kommt. Es lässt sich auch immer gut politisch anknüpfen für die politischen Akteure von Desinformation. Das heißt, es ist ein Thema, das sehr anschlussfähig ist, sowohl beim Publikum als auch mit den Botschaften, mit denen man es kombinieren kann.
Was bedeutet das alles, was Sie gesagt haben, für jetzt ganz konkret die Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs?
Ja, für die Bekämpfung des Ausbruchs vor Ort ist natürlich die Verbreitung von Falschinformationen unter der lokalen Bevölkerung das Wichtigste, die sich dort vor allem erstmal mündlich oder in Chatgruppen verbreitet und dann wiederholt wird. Teilweise eben dazu geführt hat, dass es auch zu Angriffen auf Hilfsorganisationen bzw. Stationen kam oder zu einer größeren Ansteckungsgefahr, weil eben die Schutzhinweise zur Vermeidung von Ansteckungen oder so nicht eingehalten werden und zum Beispiel geglaubt wird, der Virus existiert nicht oder es ist eine mystische Gottesstrafe oder es sei einfach zu heilen und dann eben sich die Krankheit weiter ausbreiten kann, unter anderem auch selbst in Krankenhäusern.
Und wer kann da wie gegensteuern?
das ist immer die Gretchenfrage. Es sind natürlich verschiedene Stellen, die am besten möglichst früh gegensteuern sollten. Das sind dann eben vor allem Gesundheitsbehörden, wo es allerdings halt auch nicht reicht, Posts abzusetzen oder Presseerklärungen rauszugeben oder so, sondern man muss halt gerade gucken, wie da diese regionale Bevölkerung, die eben stark in diesen Gebieten betroffen ist, wie die kommuniziert. Und da muss sehr schnell sehr viel kommuniziert werden, dann müssen die lokalen Autoritäten von Kirchen, Religionsgemeinschaften zu Dorfvorstehern zu sonstigem mitgenommen werden als Multiplikatoren. Das heißt, es braucht eine sehr frühe, stetige, zielgruppengerechte Kommunikation, die, sobald sie dann eben im Online-Raum stattfindet, auch durch bestimmte Technologien unterstützt werden sollte.
Sagt der Desinformationsexperte Christopher Nehring in SWR Kultur am Morgen. Herr Nehring, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich auch. Einen schönen Tag.